Ja, Halleluja. Genau, weil Gott dich lieb hat, ist unser heutiges Thema. Und es ist, wie gesagt, eigentlich schon alles, was wir heute Morgen gehört haben. Und vielleicht können wir einfach mal diese erste Bibelstelle einfach mal zusammen laut aussprechen, dass wir es einfach mal zusagen. Und zwar steht im 1. Johannes 4, Vers 16. So, lasst uns mal gemeinsam. Und Amen. Also, wir haben erkannt, wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat, ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und ich glaube, wir alle, die wir hier sitzen, wir haben die Liebe erkannt, weil wo war die Liebe, als Jesus auf die Erde gekommen ist, um seine Kinder, sein Volk, alle Menschen, die ihm vertrauen, zurückzuholen in das Reich Gottes, ne? Die Menschen haben sich abgewandt von Gott, ne? Sünd, alles zerstört, hat vieles kaputt gemacht. War sogar so schlimm, dass Gott schon dran war, die Erde zu vernichten, ne? Bei Noah, ne? Mit der Sintflut. Und, aber Gott hat immer einen Rest aufrecht gehalten von denen, die ihn lieb haben, die ihm treu waren, die ihm gefolgt sind. Und dann hat er Jesus gesandt, um die Menschen wieder zu sich zurückzuholen, um diese Schranke, von der wir heute Morgen schon in den Zeugnissen gehört haben, beim Abend gehört haben, ne, durch die Lieder, das hat Gott die Menschen wieder zu sich zurückgeholt. Und zwar durch seinen Sohn Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der sich für uns am Kreuz geopfert hat, die Strafe für uns bezahlt hat, die Schuld auf sich geladen hat, damit wir frei sind, ne? Damit wir mit Freimütigkeit zum Gottes kommen können, zum Thron der Gnade. Ne? Und diese Liebe, das ist das, was wir erkannt haben. Das ist das, was wir von Gott gesehen haben. Wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, ne? Wir haben Jesus Christus geglaubt, dass er der Sohn Gottes ist und dass er all das für uns getan hat. Ne? Das ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Und Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Also Gott hat jedem Menschen Wert und Würde gegeben. Ne? Wir sind wertgeachtet bei Gott, auch wenn wir uns vielleicht manchmal wertlos fühlen oder ja, oft vielleicht sogar, weiß nicht, wie es jedem Einzelnen geht, aber ne, wir haben oft so das Gefühl, keiner sieht uns, keiner will uns, keiner schätzt uns, wir sind kein wichtig, ne, keiner ruft mich an. Ne, all diese Dinge, ne, wir denken immer, ja, wir sind einfach bedeutungslos, ne? Wir werden einfach nicht gesehen, ne? Aber ich kann dir sagen, Gott, der sieht dich ganz genau, weil Gott kennt dich auch ganz genau. Das heißt, die Augen Gottes schweifen umher und schauen nach denen, ne, die nach ihm fragen. Und wenn wir Gott fragen, wenn wir die Liebe Gottes erkannt haben, dann sind wir auch im Gottes Blick. Mein Gott sieht alle Menschen, aber ganz besonders schaut er auch auf seine Kinder und sein Volk. Und wir sind wertgeachtet bei Gott. Und da ist niemand, auf den er nicht achtet. Und er hat jeden von uns geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben. Ne? Und um eben diese Gemeinschaft, die Gott mit den Menschen haben möchte. Ne? Gott könnte auch Gemeinschaft mit den Tieren haben, aber die würden ihm keine Antwort geben. Ne? Also Gott hat ein Gegenüber gewollt, mit dem er einfach Austausch haben kann, ne? Den er Gutes tun können und die auch reflektieren können, die dankbar sein können, die Gott wertschätzen können, die Gott anbeten können. All diese Dinge, das ist das, was die Schöpfung, was Tiere, was die Natur auf ihre Art nicht kann. Aber wir können das und Gott hat uns wunderbar gemacht. Und das ist so wichtig, dass wir das einfach erkennen, dass wir wertgeschätzt sind bei Gott, dass wir einen Wert haben. Da ist niemand wertlos, hat jeden von uns geschaffen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Und was durch die Sünde unmöglich war, das hat Gott hier wieder in Ordnung gebracht. Gott hat es durch Jesus, hat es wieder in Ordnung gebracht. Jesaja 43, 4, da heißt es, darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet, ich dich lieb habe, so gebe ich Menschen für dich hin und Völker für dein Leben. Also ich glaube irgendwo, dass heute Gott nicht mehr. Das gilt im Alten Testament. Gott hat es seinem Volk zugesprochen. Ne? Wir sind kostbar, ja, wir sind kostbar. Auch als Kinder Gottes sind wir kostbar, nicht nur das Volk Israel. Nur, was ich denke, der letzte Satz, dass Gott heute nicht mehr unbedingt Menschen und Völker für uns hingibt, weil dafür ist Jesus gekommen. Ja, also, aber der erste Teil, wir sind kostbar in Gottes Augen und wertgeschätzt. Und Gott sagt, ich hab dich lieb. Ne? Du bist mein Augapfel, du bist mein geliebtes Kind. So wie es Jesus zugesprochen hat, du bist mein geliebter Sohn, so spricht er auch heute uns zu. Du bist meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn. Und Gott, ja, Jeremia 31,3 heißt es noch, von ferne her ist mir der Herr erschienen, ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Gnade. Gott hat es uns gegeben als ein Geschenk aus lauter Gnade, ne? Weil Gott sich entschieden hat, uns gnädig zu sein, hat er uns zu sich gezogen. Und es ist so fantastisch. Halleluja. Ja, Halleluja. Also Gott hat seine Liebe darin gezeigt, dass er den Herrn Jesus, seinen eingeborenen Sohn, für uns gegeben hat, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das können wir in Lukas 19, Vers 10 lesen, habe ich jetzt hier vorne nicht. Aber Jesus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Also alle, die so rumirren, Gott sagte, sie sind wie eine Herde ohne Hirte, wie Schafe ohne Hirte irren sie durch die Welt. Und Gott, der Vater hat den guten Hirten gesandt, hat Jesus gesandt, um seine Schafe wieder zu sammeln, ne? Um die Menschen wieder nach Hause zu bringen, in den Stall, sage ich jetzt mal, um bei dem Bild zu bleiben, in Gottes Stall zurückzubringen, ne? Und da, wo sein Reich ist, sein Königreich ist. In Markus, wir haben noch ein Gleichnis von, was Jesus uns gegeben hat. In Matthäus 13, 44, da heißt es, und wiederum reicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Und wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Jetzt werden die Gleichnisse, gibt es verschiedene Auslegungen dazu, aber eine Auslegung dazu ist, dass Jesus ist dieser Mann, ne? Jesus ist dieser Mann, der den Schatz im Acker gesehen hat, ne? Jesus hat diesen Acker gesehen, er hat gesehen, in diesem Acker, da ist ein wertvoller Schatz, ne? Und der Acker, von dem der Rede ist, das ist die Welt, ne? Der Acker ist die Welt, alles um uns herum, und Jesus ist für die ganze Welt gestorben. Ne? Das wissen wir. So sehr hat die Welt geliebt, ne? Dass er seinen Sohn gesandt hat und der sein Leben für uns gegeben hat, für die ganze Welt. Ne? Aber er bezahlt den Preis für die ganze Welt. Also Jesus hat den Preis für die ganze Welt bezahlt. Aber er will nicht die Welt, sondern er will den Schatz im Acker haben. Ne? Jesus hat den ganzen Acker gekauft, hat für alles bezahlt, um diesen einen Schatz, der da drin ist, um den rauszuholen. Und der verborgene Schatz, das ist das Volk Gottes, das sind du und ich. Ne? Wir sind diese verborgenen Schätze, die Jesus gesehen hat. Ne? Und wir waren ihm so wertvoll, dass er dafür sein Leben gegeben hat. Er hat die ganze Welt gekauft, um uns aus diesem Acker, der wahrscheinlich nicht viel wert war oder nicht viel wert ist, um uns da herauszuholen. Also wir sind diese Perle, die Jesus ausgegraben hat und die ihm so wertvoll war, dass er alles verkauft für einen wertlosen Acker. Und so viel bedeuten, ne? So viel haben wir Gott bedeutet, so viel bedeuten wir Gott. Also wir sind nicht unbedeutend, wir sind nicht wertlos, sondern so wertvoll, dass Jesus sein Leben gegeben hat, um uns zu kaufen. Ja, um uns nach Hause zu bringen, um uns wieder ins Reich Gott zurückzuholen, so wie Gott sich das ursprünglich vorgestellt hat. Ne? Einfach Gemeinschaft mit den Menschen zu leben. Und so hat Gott diese Gemeinschaft wieder hergestellt und er hat uns teuer erkauft. Also Gott ist Liebe. Das ist keine Definition, dass Gott Liebe ist. Ne? Also Gott, nicht Gott ist Liebe und Liebe ist Gott und das ist alles dasselbe. Nein, Gott ist mehr als nur Liebe. Also Gott, Liebe ist keine Definition von Gott, sondern es ist eine Tatsache über Gott. Ne? Das ist etwas, was wir über Gott sagen können. Aber Gott ist noch viel mehr, weil Gott ist noch Gerechtigkeit und Heiligkeit und Allmächtigkeit und Allwissendheit und Barmherzigkeit und all diese Dinge ist genauso Gott. Ne? Weil oft heutzutage wird Gott nur auf diese Liebe reduziert und die Menschen meinen alle, ja, wenn wir da, ja, will ich gar nicht aufhören, aber ne, Gott ist nicht nur Liebe, sondern Gott ist alles. Also die Liebe Gottes brauchte keinen Grund, uns zu lieben. Die Liebe Gottes brauchte keinen Grund, um uns zu lieben, sondern es ist, weil Gott Liebe ist. Und deswegen wendet er sich auch den Menschen zu. Es gibt auch keinen Grund. Ne? Wenn wir uns selber kennen, wenn wir uns selber betrachten, dann glaube ich, ist da nichts, was Gottes Liebe rechtfertigen würde zu uns, ne? Sondern ja, wir sind einfach verdorben, schlecht. Ne? Wir sind einfach durch die Sünde einfach verdorben. Und da ist nichts, was jetzt so an uns wäre, wo Gott sagt, ja Mensch, oh, ich habe mich so in dich verliebt. Nein, es ist, weil Gott Liebe ist, weil es einfach sein Wesen ist, weil es eine Tatsache ist über Gott. Ne? Sie ist Teil seines Wesens, genau wie seine Gerechtigkeit, seine Heiligkeit und so weiter. Und er wollte Gegenstände haben, an die Liebe offenbaren konnte, wobei dieses Wort Gegenstände gefällt mir jetzt nicht so gut, weil ich fühle mich als Gegenstand, aber er wollte einfach ein Gegenüber haben, Gott. Ne? Und was wir vorhin schon gesagt haben, Gott hat die Menschen gemacht, um einfach Gemeinschaft mit ihnen zu haben, um Anbeten zu haben, um Austausch zu haben. Dass Gott sich mit uns austauscht, das ist schon so fantastisch, ne? Das ist schon so unvorstellbar. Ne? Warum soll Gott sich mit mir austauschen? Und trotzdem, er tut es. Ne? Wir haben Gemeinschaft miteinander, zeigt uns Dinge aus seinem Wort, er hilft uns in täglichen Angelegenheiten. Seine Gnade haben wir heute Morgen gehört, jeden Morgen neu. Er lässt uns jeden Tag neu die Sonne aufgehen. Und in seiner Liebe hat er uns gerettet und in seiner Liebe führt und trägt er uns bis ans Ziel. Ne? Bis er wiederkommt, so lange hält er uns in seiner Hand und achtet auf uns und führt uns und leitet uns. Genau, Halleluja. Halleluja. Genau. Ja, und er hat sich auch entäußert, Gott. Kommt das jetzt hier? Ja. Genau, Gott hat sich entäußert, sich selbst. Also Jesus entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Ne? Aus lauter Liebe zu uns hat Gott, hat Jesus seine himmlische Heimat, den Thron Gottes verlassen und hat seine Göttlichkeit, auf seine Göttlichkeit verzichtet und ist wie ein Mensch geworden, wie wir. Ne? Also es ist so, wie wenn der König sich jetzt Arbeitsklamotten anzieht und geht jetzt wieder auf den Acker und arbeitet mit. Er ist trotzdem König, er ist und bleibt König, ne? Weil er der König ist. Und aber er kommt einfach zu den Menschen und ist dabei und hilft und macht und tut. Und so ist Jesus. Ne? Er hat seine Göttlichkeit abgelegt, er ist Mensch geworden und hat mit uns Menschen gelebt und ist wieder zurückgegangen zum Thron Gottes. Und das ist so fantastisch, dass Jesus das für uns getan hat, dass er wie die Menschen geworden ist und trotzdem war er Gott. Halleluja. 1. Mose 1, 26 bis 27, da heißt es, da geht es um die Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott. Ne? Alles, um zu erkennen, wie sehr Gott uns wertgeschätzt hat, ne? Wie sehr Gott die Menschen wertschätzt. Er hat ihnen sogar hat uns sogar diese Ebenbildlichkeit gegeben, ne? Hat uns ähnlich geschaffen, wie er selbst ist. Das ist das, was Gott für uns getan hat und das hat er auch für nichts anderes getan. Ne? So schuf Gott den Menschen als sein Abbild, ja als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Leider vergessen wir Menschen oft, dass wir Gottes Ebenbild sind und versuchen alle möglichen anderen Dinge zu werden und zu tun, ne? Aber wir sind Gottes Ebenbild. Er hat uns so geschaffen. Lass uns aufhören, diese Ebenbildlichkeit durch irgendwelche Dinge zu zerstören. Ne, wir fangen an, durch Sünde, durch Laster, durch alle möglichen Dinge zerstören wir immer mehr diese Ebenbildlichkeit. Das ist so, wie wenn du so eine Statue siehst, die ein paar Jahre im Salzwasser gelegen hat, im Meer, fällt mir gerade so ein. Ne? Und dann siehst du, die sind überall so ein bisschen zerfressen. Du erkennst noch ungefähr, was es war, ne? Aber so ganz genau kann man es nicht mehr sehen, weil es überall zerfressen ist und also eben nicht mehr so, wie es ursprünglich geschaffen war. Und so sind wir Menschen, ne? Wenn wir uns von Gott abwenden. Und Jesus ist gekommen, um dieses alles wiederherzustellen, um uns an der Stelle wieder neu zu machen, zu restaurieren, dass wir diese Ebenbildlichkeit, die Gott ursprünglich für uns geplant hat, dass wir diese Ebenbildlichkeit wiedererlangen, dass wir wieder diese Ähnlichkeit Gottes ausstrahlen. Ne? Wenn wir hinausgehen in die Welt, dann erkennen die Menschen an uns dieses Ebenbild des. Und je mehr wir uns wiederherstellen lassen von Jesus, je mehr wir uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes. Es ist so wichtig, dass wir uns demütigen unter die mächtige Hand Gottes, weil daraus kommt alles andere. Ne? Die Wahrheit ist nicht in Wahrheit, weil wir sie hören, und sie ist auch nicht Wahrheit, weil wir es gut finden, sondern es wird dann Wahrheit, wenn wir es tun. Wenn wir anfangen, die Wahrheit, die wir aus dem Wort Gottes erkennen, zu tun, dann wird sie uns frei machen. Ich habe am Mittwoch schon ein kurzes Beispiel gemacht, so nach dem Motto, wenn einer gerne Lügengeschichten erzählt, ne, und er erzählt gerne mal so Storys und bleibt nicht ganz bei der Wahrheit, ne, und dann liest er das Wort Gottes und Gott sagt, ich bin die Wahrheit und du sollst nicht lügen, ne, genauso wenig wir stehen sollen, du sollst nicht. Und ich kenne das, ich lese das, dann habe ich es zwar gekannt und gelesen, aber wann macht es mich frei? Frei werde ich erst, wenn ich anfange, es zu tun. Ich kann es 100-mal lesen, ich kann es 100-mal erkennen, kann immer Amen sagen, toll, super, ne, Amen. Nichts passiert, es passiert nichts. Aber in dem Moment, wenn ich anfange, ich habe die Wahrheit erkannt, ne, wir werden Hörer und Täter des Wortes, dann macht die Wahrheit es frei. Du wirst dann in dem Moment frei, wenn du anfängst, danach zu leben, zu handeln. Amen. Halleluja. Also, die Menschen vergessen oft, dass wir im Gottesbild geschaffen sind, ihm ähnlich. Und viele Menschen schauen auch gar nicht mehr in den Spiegel, ne? Also in das Wort Gottes. Ne? Das Wort Gottes ist Spiegel. Und viele Menschen schauen schon gar nicht mehr rein oder haben gar nie gelernt überhaupt. Ne? Ganz viele, in manchen Kirchen ist es ja so, dass man nicht unbedingt in der Bibel liest. Ja. Also, aber die Bibel ist unser Spiegel und die Bibel zeigt uns die Wahrheit. Das Wort Gottes führt uns in die Wahrheit. Wir erkennen es, wir fangen an, danach zu leben, danach zu handeln und die Wahrheit macht uns frei. So funktioniert Freiheit, ja. Sondern wir gehen einfach weg und vergessen oft unsere Gottesähnlichkeit. Halleluja. Aber Gott hat die Menschen und vor allem seine Kinder nicht vergessen, weil Gott hat immer Wege gefunden zum Menschen zurück, beziehungsweise auch Menschen für die Wege zu Gott zurück. Halleluja. Und als Beispiel ist uns da Israel in der Wüste. Als Beispiel ist uns da Israel in der Wüste, ne, wie Mose als Mittler für das heilige Volk. Gott hat sich immer Mittler gesucht für sein Volk, ne, um das Volk wieder mit ihm zurückzubringen oder auch andersrum gesehen, um dass die Mittler sind vor Gott für das Volk einzugetreten, damit Gottes Zorn die Menschen nicht vernichtet hat. Ne. Das sehen wir ganz oft im Alten Testament. Aber wir haben auch Mittler im Neuen Testament. Ne? Mose war hier der Mittler im Alten Testament oder einer der Mittler. Es gab ja verschiedene Figuren oder verschiedene Menschen, die dafür eingesetzt waren. Mose aber flehte vor dem Herrn, seinem Gott, und sprach, Herr, warum will dein Zorn entbrennen gegen dein Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Oder in Mose 4, 21, 7, da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Und noch eine dritte Stelle hier, Psalm 106, 23. Da gedachte er, sie auszurotten, wäre nicht Mose gewesen, sein Erwählter, der trat in die Bresche vor ihn, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Ja? Da gedachte er, sie auszurotten, wäre nicht Mose gewesen, sein Erwählter, der trat in die Bresche vor ihn, um seinen Grimm vom Verderben abzuwenden. Weil Mose können wir ganz oft erkennen, ne? Wie oft Mose das Volk eingetreten ist, als sie vor Gott gemurrt haben, als sie gesagt haben, nein, wir wollen das nicht, was du willst, wir wollen wieder zurück nach Ägypten, lass uns in Ruhe, Gott. Ne? Und Mose hat immer für das Volk gebetet und Gott hat seinen Zorn zurückgehalten. Also geht hier aber nicht um irgendwie so guter Polizist, ne? Oder böser Vater, guter Jesus, sondern weil Gott nicht nur Liebe, sondern auch heilig und gerecht ist, hat Jesus die Gerechtigkeit durch seinen Tod am Kreuz erfüllt. Ne? So wie Mose damals der Mittler war, ist heute Jesus unser Mittler zu Gott. Ne? Gott ist heilig und gerecht, Gott kann keine Gemeinschaft mit Sünde haben, aber Jesus hat für die Sünde bezahlt. Und wenn heute Sünde zwischen uns steht, dann steht Jesus zwischen uns und Gott und sagt, hier Vater, sieh die Wunden, die ich getragen habe, sieh die Striemen, ne, wie ich die Sünde der Menschen auf mich genommen habe. Und so ist es heute unser Mittler. Jesus ist heute unser Fürbitter. Aber Jesus' Fürbitte dient nicht dazu, den zornigen Vater zu besänftigen. Also es ist nicht so, dass Gott den ganzen Tag schäumt und sagt, ich bringe sie um, sondern Gott ist einfach durch seine Gerechtigkeit und seine Heiligkeit, ist er einfach, das ist das, wo uns die Sünde von ihm trennt, weil wir eben nicht diesem Maßstab Gottes entsprechen. Und weil wir diesem Maßstab entsprechen, ist Jesus für uns gekommen und für uns gestorben. Also nicht, um den Vater zu besänftigen, der uns vernichten will. Also es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass Jesus diesen Zorn Gottes auf sich genommen hat. Es geht nicht darum, dass Jesus ständig Gebete im Namen seines Volkes laut aufsagt. Es bedeutet, dass er uns immer wieder vor dem Vater vertritt, damit wir durch ihn in Gottes Nähe kommen können. Das ist der Grund, damit wir die Nähe mit Gott verlieren, damit wir in dieser Gemeinschaft mit dem Vater bleiben können. Freimütig hinzutreten zum Thron der Gnade. Er vertritt uns auch gegen die Anschuldigungen und Angriffe des Satans. Das ist das, wogegen uns Jesus verteidigt. Also er verteidigt uns nicht gegen den Sohn Gottes, sondern er tritt für uns ein vor dem Vater und verteidigt uns vor den Angriffen des Satans. Jesus sitzt heute zur Rechten des Vaters und als Zeuge dafür, dass er mit seinem Blut für unsere Schuld bezahlt hat, wenn wir immer wieder sündigen. Gleichzeitig betet er dafür, dass unser Glaube nicht aufhört. In Hebräer 9, Vers 15, da heißt es, darum ist er auch der Mittler eines neuen Bundes, damit, da sein Tod geschehen ist, zur Erlösung von den unter dem ersten Bund begangenen Übertretungen, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Also Jesus ist heute unser Mittler. Ne? Mose war ein Vorbild, ein Abbild auf Jesus und Jesus ist heute unser Mittler. Wir fallen Gott, weil wir in Jesus sind. Ne? Wir sind in Jesus, weil wir an ihn glauben. Amen. Halleluja. Also, weil ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. In Hebräer 7, Vers 25, da heißt es noch, deshalb ist er auch in der Lage, ohne jede Einschränkung diejenigen zu erlösen, die durch ihn in die Gegenwart Gottes kommen, denn er lebt auf ewig und setzt sich deshalb unaufhörlich für sie ein. Jesus setzt sich unaufhörlich für dich und für mich ein. Nicht für das neue Auto, auch nicht, dass wir eine Flugreise machen können, wo wir manchmal denken, Gott, Jesus sitzt jetzt neben dem Vater und wenn ich ein neues brauche, dann sagt er mich, Vater, müssen doch mal für den Auto besorgen. glaube nicht, dass es auf diese Art und Weise ist, wie Jesus für uns eintritt, sondern ich glaube wirklich, dass er auf der Art für uns eintritt, dass er einfach diese ewige Erlösung für uns erwirkt hat, ne? Dass er einfach dieses ewige Leben, dass wir diese Gemeinschaft mit Gott nie wieder verlieren. Ne? Dass das, was bei Adam zu Bruch gegangen ist, nämlich die Gemeinschaft mit dem Vater, dafür tritt Jesus ein, dass wir diese Gemeinschaft mit dem Vater nie wieder verlieren in unserem Leben. Halleluja. Also er lebt auf ewig und setzt sich deshalb unaufhörlich für uns ein. Und diese Rolle als Mittler zeigt, wie sehr Gott uns liebt. Er hat Jesus als Mittler zwischen die Menschen und zwischen sich selbst gesetzt, weil er uns so sehr lieb hat, weil er diesen Bruch nie wieder, ne, Gott möchte nie wieder, dass es zu so einem Bruch kommt wie bei Adam, ja, sondern er möchte, dass wir wirklich in fester Verbindung, in fester Gemeinschaft mit ihm bleiben, stehen, jetzt, heute, alle Tage. Amen. Halleluja.